HR-IT Talk, der Podcast für PersonalerInnen und SAP-SpezialistenInnen. Mit Fallbeispielen, technischem Expertenwissen und viel Passion for HR. Direkt von den Fachleuten von P78, der HCM, Practice by CBS.
Die Migration von SAP HCM hin zu SAP HCM for S/4HANA, besser bekannt als H4S4, bewegt viele SAP-Anwenderunternehmen. Denn die Migration birgt nicht nur technologische Herausforderungen, sondern auch organisatorische und strategische Fragestellungen. In dieser Episode sprechen wir über technische und organisatorische Voraussetzungen sowie Rahmenbedingungen und über die zentralen Stolpersteine, die Unternehmen bei der Umstellung begegnen, und teilen dann Praxiserfahrungen sowie Lösungsansätze, die den Weg nach H4S4 erleichtern können. Herzlich willkommen zu dieser Jahresauftakts- und Sonderfolge von HR-IT Talk, in der unser eigentlicher Podcast-Host Michael Schäffler, Managing Director bei P78, in die Rolle des Gastes schlüpft und mit uns heute spannende Einblicke und Erfahrungswerte aus diversen H4S4-Migrationsprojekten mit uns teilt. Damit herzlich willkommen zu dieser besonderen Folge von HR-IT Talk. Mein Name ist Sabrina Flach, bin verantwortlich für die Themen Marketing und Kommunikation bei P78 und freue mich, heute hier als Moderatorin dabei sein zu dürfen. Servus Michael, willkommen in dieser Folge von HR-IT Talk. Mittlerweile ist es ja schon unsere dritte Sonderfolge, in der du nicht nur Host, sondern auch als Gast bei HR-IT Talk bist. Wir haben da ja sozusagen jetzt eine jährliche Tradition eingeführt, dass wir hier die Rollen tauschen. Wie ist es denn jetzt für dich, heute wieder auf der anderen Seite zu sitzen? Und auch wenn die meisten unserer treuen Zuhörer und Zuhörerinnen dich sicherlich schon sehr gut kennen, haben wir auch immer wieder neue HR-IT Talk-Hörerinnen zum Glück. Und daher würde ich dich bitten, dass du dir vielleicht auch noch mal ganz kurz vorstellst.
Sehr gerne, Sabrina, und vielen Dank, dass du auch dieses Mal wieder in meine Rolle schlüpfst und mir als Interviewpartnerin dienst. Es ist jedes Mal wieder ein Highlight für mich und ja, wir haben da fast schon so etwas wie eine Tradition geschaffen, die mich an eine sehr alte IT-Weisheit erinnert, nämlich Never Change a Running System, was auch ganz gut als Leitsatz für die heutige Podcast-Folge und H4S4 dienen könnte. Gut, zuvor möchte ich mich aber nochmal mit 2, 3 Sätzen vorstellen. Du hast es ja erwähnt, Michael Schäffler mein Name. Ich bin, ich würde sagen, seit der Kreidezeit etwa im SAP-HCM-Geschäft unterwegs, beschäftige mich mein gesamtes Berufsleben lang schon mit den personalwirtschaftlichen Lösungen der SAP. Klar, ganz, ganz lange on-premise-lastig, in der jüngsten Vergangenheit dann auch in der Cloud. Über alle Softwarelösungen hinweg, also das klassische SAP HCM, das etwas neuere H4S4, auf das wir dann insbesondere eingehen werden. Und natürlich auch die Go-Forward-Solution der SAP, die da wäre SAP SuccessFactors. Ich bin eigentlich Betriebswirt von der Historie her, aber habe mich sehr lange in den technischen Umgebungen der SAP bewegen dürfen, also quasi Maschinenraum. Und insofern, glaube ich, kann ich heute ganz gute Einblicke in das Thema H4S4 geben.
Super, danke dir. Mit Sicherheit kannst du das. Dann würde ich sagen, lass uns doch direkt mit einem Überblick starten vielleicht. Warum ist denn H4S4 deiner Meinung nach für viele Unternehmen ein so entscheidender Schritt? Beziehungsweise warum ist es so relevant für Unternehmen, die sich eben gerade mit der Transformation ihrer HR-Systeme beschäftigen?
Um vielleicht das Thema nochmal zu Beginn etwas einzuordnen, muss man einen Blick auf die HCM-Roadmap der SAP werfen und die strategische Bedeutung von H4S4 On-Premise Edition und oder der PCE, also der Private Cloud Edition, sich näher angucken. Und das ist jetzt auch keine neue Erkenntnis. Das gute alte SAP ERP HCM als Schlachtschiff der SAP aus vergangenen Dekaden nähert sich dem Lebensende, dem Sunset oder End of Maintenance, also ab 2027 kann man als SAP-Anwenderunternehmen diese Softwarelösung nur noch bedingt einsetzen, denn dann endet eben diese Wartungszusage der SAP. Und dementsprechend muss man sich als Anwenderunternehmen mit Vorausschau Gedanken machen, wohin denn die Reise gehen soll. So, und da gibt es eben ein ganzes Potpourri an Möglichkeiten und Lösungsszenarien. Das ist ein Thema für eine eigene Podcast-Folge an sich. Würde ich jetzt nicht mehr zu tief drauf zu sprechen kommen wollen. Kann man auch gerne nochmal vertiefen, separat, out of the record sozusagen. Ich würde jetzt nochmal vielleicht 2, 3 Vorteile von H4S4 für Unternehmen erläutern wollen, die nicht können oder nicht wollen. Sprich, für die zum jetzigen Zeitpunkt SAP SuccessFactors als Go-Forward-Solution vielleicht nicht die richtige Lösung ist. Was wäre da zu nennen? An erster Stelle meines Erachtens wären da Themen wie Stabilität und Investitionsschutz. Viele SAP-Anwenderunternehmen haben im Laufe der Dekaden die SAP HCM-Lösung anreifen lassen, sprich mit kundeneigenen Entwicklungen veredelt. Und diese müssen oder sollen vielleicht auch noch die nächsten Jahre erhalten bleiben und müssen sozusagen, um sich zu rechnen, aufrechterhalten werden. Und das kann natürlich mit einer H4S4 On-Premise Edition insbesondere gelingen. Also das wäre ein Aspekt, den man vielleicht hier ins Feld führen könnte. Dann, zweiter Aspekt aus meiner Sicht, ist das Thema mehr Zeit für die individuelle Reise in die Cloud, den HCM-Move in die Cloud. Will bedeuten, unter Umständen ist man noch nicht so weit als Organisation oder hat vielleicht auch schon begonnen mit der Transformation Richtung SAP SuccessFactors. Und solche Projekte brauchen manchmal ihre Zeit und dementsprechend ist man vielleicht schon auf dem Weg in die Cloud, benötigt aber einfach noch mehr Zeit, um hier eben das Ganze auch abschließen zu können. Also das kann auch eine Motivation sein, auf H4S4 zu wechseln. Und last but not least, ein weiterer Punkt aus meiner Sicht ist das Thema fehlende Funktionalitäten, denn insbesondere im Bereich der Entgeltabrechnung, aber auch punktuell im Bereich der Branchenlösungen und hier insbesondere im öffentlichen Dienst gibt es noch funktionale Lücken, die so in der Cloud 1:1 nicht verfügbar sind. Hier gibt es zwar schnelle Entwicklungen oder Antworten der SAP, aber nichtsdestotrotz kann das aus Sicht eines SAP-Anwenderunternehmens vielleicht ein Treiber dafür sein, dass man sich doch noch vorübergehend oder als Brückenlösung für H4S4 entscheidet. An der Stelle vielleicht noch eine Empfehlung. Ich habe in jüngster Vergangenheit mit Herrn Hermann Josef Haag, Fachvorstand der DSAG, ebenfalls über das Thema schon hier in diesem Podcast-Format diskutiert. Und wer da mal reinhören möchte, ich glaube, das war die Folge Nummer 50. Da sind wir sehr intensiv auch auf ein H4S4-Migrationsvorhaben zu sprechen gekommen. Und da kann man sich vielleicht auch noch mal ein bisschen was rausholen aus dieser Folge.
Wir verlinken natürlich die entsprechende Episode in den Shownotes. Und ja, wie du gesagt hast, eben heute machen wir keine weitere detaillierte Einführung zu H4S4, sondern wollen uns heute wirklich auf die Herausforderungen, die Stolpersteine und eben auch die entsprechenden Lösungsansätze fokussieren. Vielleicht daher zum Start direkt ein Punkt, der im Endeffekt auch schon die ersten Herausforderungen darstellt und daher sicherlich auch sehr relevant ist für unsere Zuhörerinnen. Wie unterscheidet sich denn H4S4 von der bisherigen SAP ERP-HCM-Lösung? Also einige Funktionen, die Unternehmen aus dem bisherigen SAP ERP-HCM kennen, die sind ja so in H4S4 nicht mehr verfügbar. Daher kannst du vielleicht einen kleinen Einblick geben, welche funktionalen Lücken treten auf und welche Alternativen gibt es, um diese dann wiederum zu schließen. Und magst du da vielleicht hier ein paar bestimmte Themen hervorheben, die ihr innerhalb eurer Projekte bei Kunden, ja, die euch da besonders beschäftigt haben?
Sehr gerne, Sabrina. Und einleitend vielleicht nochmal kurz mit 2-3 Sätzen grundsätzliche Anmerkungen zu H4S4. Was ist das eigentlich? Also hier nochmal ganz kurz, um das Thema einzuordnen. Denn H4S4, das steht ja für SAP HCM vor S4HANA, also letztendlich HCM innerhalb eines S4-Systems, ist nicht der offizielle Rechtsnachfolger zu SAP ERP HCM, sondern es handelt sich hierbei um eine gänzlich neue Lösung der SAP. Diese basiert von der Codeline her, wie man sagt, auf SAP ERP HCM Enhancement Package 8 und ist insofern inhaltlich schon ein Stück weit vergleichbar. Gleichzeitig sagt die SAP, dass es keine umfassende Rearchitektur der Lösung gegeben hat. Das bedeutet, inhaltliche Weiterentwicklungen gibt es zwar, aber nur punktuell, homöopathischer Natur sozusagen, aber es gibt sie. Ein Überblick dieser Funktionen findet man im Übrigen im SAP Roadmap Explorer oder der What's New Viewer sind da gute Quellen. Es gibt auch entsprechende Blogs, die das sehr umfassend diskutieren, das Thema. Wir können diese Links auch gerne in die Shownotes dieser Folge hängen. Also hier kann man mal reingucken und genauer nachsehen, was denn alles an zusätzlichen Funktionen daherkommt. Was dann auch sozusagen wegbricht an bisheriger, gewohnter Funktionalität, da würde ich dann gleich noch was dazu sagen. Was ein ganz wichtiger Aspekt ist, den man beachten muss, ist, dass im Zuge einer SAP Business Suite-weiten Vereinfachung, wie die SAP es nennt, bekannte Funktionen eben weggefallen sind und diese eben dann als sogenannte Simplifizierungsobjekte nicht mehr zur Verfügung stehen unter H4S4. Ebenfalls ganz wichtig ist das Thema SAP HANA Datenbank, HANA DB, was eine technische Voraussetzung darstellt für H4S4, also die On-Premise Edition, bedeutet, als Anwenderunternehmen muss man seinen gesamten Custom Code zugegebener Zeit HANA Datenbank ready machen. Wir sagen da HANA Readiness dazu. Und das kann im Zweifel bedeuten, dass Code wirklich angepasst und entsprechend getestet werden muss. So viel dazu vielleicht, um das nochmal ganz kurz zum Reißen. Und dann hattest du gefragt, was fällt denn weg?
Ja.
Ich habe es auch schon gerade angesprochen, die Vereinfachungen oder Simplifizierungsobjekte. Und da gibt es einige. Ich würde da jetzt nicht tiefer reingehen wollen. Es gibt da auch einen geeigneten SAP-Note, der das ganz ausführlich darstellt. Den verlinken wir natürlich in den Shownotes. Also da steht wirklich die Wahrheit drinnen. Ich würde jetzt mal 2, 3 Punkte rausgreifen, die uns in unseren Kundenprojekten, H4S4 Migrationsprojekten, jetzt schon mehrfach über den Weg gekommen sind und die halt dann Tatsache Sie als Anwenderunternehmen in der Praxis treffen können und auch in diesem Migrationsprojekt dann tangieren können, denn hier haben sie dann gewissen Handlungsbedarf. Und Tatsache ist das auch einer der Aufwandstreiber meiner Erfahrung nach, denn wenn zum Beispiel die alte SAP-Personalbeschaffung, also das PB-Modul, in Verwendung ist, die ist ja, also diese Lösung ist ja integrativ im SAP HCM enthalten und wir hatten jetzt auch schon Kunden, die diese Lösung eingesetzt haben, nach wie vor aktiv, produktiv in Verwendung. Und zum Zeitpunkt, wenn man dann eben die H4S4 Business Function aktiviert, denn so wird dann letztlich H4S4 auch wirklich produktiv gesetzt und hat ein Go-Live erlebt. Ab diesem Zeitpunkt sind diese Objekte vereinfacht, simplifiziert und wenn man die entsprechenden Transaktionen aufruft, kriegt man ein Pop-up mit der Meldung, dass diese Funktionalität eben nicht mehr zur Verfügung steht. Also würde heißen, technisch gesehen sind zwar die Daten und Strukturen, die Dictionary-Objekte dahinter, die Repository-Objekte noch da. Die SAP behält sich vor, diese dann auch zu gegebener Zeit zu löschen. Aber technisch sind diese erstmal vorhanden und lassen sich einfach nicht mehr verwenden. Die Transaktionen sind deaktiviert worden. Daraus kann natürlich dann ein entsprechendes Einführungsprojekt resultieren. Wie gesagt, bei einem unserer Kunden war das dann auch so der Fall. Das heißt, es hat sich herausgestellt im Zuge der Projektvorbereitungen, dass hier der Handlungsbedarf besteht, parallel zu H4S4-Migration dann SAP SuccessFactors Recruiting einzuführen, für das sich der Kunde entschieden hatte. Und das ist natürlich dann schon ein Brett, was gebohrt werden muss, also zu gegebener Zeit punktgenau diese Lösung durch eine neue Lösung zu ersetzen. Da gibt es auch noch weitere Beispiele. Wie gesagt, auch hier nochmal der Verweis auf den SAP-Note. Das gute alte Veranstaltungsmanagement haben wir jetzt auch hier und da vorgefunden bei Kunden, vor allem im Mittelstand. Die Personalkostenplanung, die ganz alte Personalkostenplanung, muss ich sagen. Da gab es ja im Zeitverlauf eine neuere Personalkostenplanung, die auch, glaube ich, 20 Jahre alt ist oder sowas. Also hier gab es schon hier und da einen Impact. Und was man Tatsache noch sehr häufig in der Praxis vorfindet, ist das gute alte Managers Desktop, was ja letztlich eine SAP GUI-basierte Vorversion der Manager Self-Services letztlich war.
Ja, total spannend. Da muss man natürlich sich schon sehr, sehr gut informieren tatsächlich über die ganzen einzelnen Module und Unterthemen. Aber dafür seid ihr dann letztendlich ja auch da, da beratend zur Seite zu stehen. Und genau, an der Stelle können wir vielleicht auch nochmal auf unser Webinar verweisen. Keine Überraschungen bei der H4S4-Migration würden wir auch entsprechend in den Shownotes verlinken. Da haben wir das, da sind wir auch nochmal auf die einzelnen funktionalen Lücken eingegangen und teilen da auch noch ein bisschen mehr Insights. Jetzt weiter im Thema, da treten natürlich schon einige Stolpersteine auf, wie man jetzt gerade herausgehört hat. Was sind denn sonst so die häufigsten Stolpersteine, die Unternehmen bei der Migration auf H4S4 erleben? Also gibt es da bestimmte Herausforderungen, die du aus deinen Projekten kennst und die immer wieder auftreten?
Da gibt es einige, Sabrina. Ich würde jetzt vielleicht nochmal so 2, 3 Learnings meinerseits teilen wollen. Und was ich immer wieder gebetsmühlenartig sozusagen wiederhole und deswegen jetzt auch hier an dieser Stelle gerne nochmal wiederholen wollen würde, ist das Thema HRIT Roadmap. Also letztendlich ein Bebauungsplan, wie ich es auch immer wieder nenne, in dem man sich als Anwenderunternehmen Gedanken darüber macht, welche Lösungen werden denn benötigt? Welche funktionalen Anforderungen besitze ich aus dem HR-Fachbereich heraus? Und welche Prozessunterstützung wird denn hier erforderlich? Und was für ein IT-System soll das dann auch bedienen? Aus einer solchen HR-IT-Roadmap muss dann auch hervorgehen, wie eine individuelle Reise in die Cloud aussehen kann. Denn als SAP-Anwenderunternehmen muss man sich letztlich früher oder später mit der Cloud und SAP SuccessFactors auseinandersetzen. Viele unserer Kunden haben das auch schon getan. Also oftmals findet man eine solche Roadmap in der Praxis vor. Aber falls ein solches Dokument, und da kann man ja, es muss ja keine Doktorarbeit sein am Ende des Tages, aber eine valide Planung wäre sehr, sehr hilfreich, auch wenn man ein solches H4S4-Projekt durchsteuern möchte. Denn oftmals ergeben sich eben so technische Abhängigkeiten, wie gerade erläutert. Und das Ganze sollte man dann im Sinne eines Masterplans auch strukturiert vorantreiben. Und das hilft dann auch beim Projekterfolg. Ja, also Projektplanung ist aus meiner Sicht ein wesentlicher Erfolgsfaktor und dazu dient dann vielleicht auch eine entsprechende Vorstudie. Das wäre eine Empfehlung oder wäre eine weitere Empfehlung meinerseits, dass man sich dem H4S4-Thema vielleicht so nähert, dass man erst nochmal vorgelagert im Sinne einer Pre-Study, so sieht es auch unsere P78 Standardvorgehensweise vor, sich nochmal individuell dem System nähert und guckt, was sind denn mögliche Aufwandstreiber, welche Vereinfachungsobjekte gibt es wirklich, sind meine Programme HANA Datenbank ready, ja, nein und. Und das wiederum resultiert dann in eine sehr gute Arbeitspaketplanung, die dann auch ja strukturiert abgearbeitet werden kann. Ansonsten gibt es eine ganze Reihe von SAP-Tools, die man nutzen kann. Standard-Tools wie etwa den SAP S4HANA Readiness Check. Es gibt den SAP SuccessFactors Readiness Check. Es gibt ein SAP S4HANA Conversion Guide, ein Custom Code Migration Guide und. Das sind alles Tools, die man heranziehen kann, um, sage ich mal, das Gesamtvorhaben aufzuplanen und sich um die Arbeitspakete entsprechend abzuleiten. Und ein weiterer Punkt, den ich auf jeden Fall noch erwähnen möchte, ist das Thema Change Management. Denn das ist sicherlich auch ein Erfolgsfaktor, dass man die gesamte Organisation mitnimmt. Oftmals ist SAP, HCM oder H4S4 in dem Fall das Träger von Self-Services und damit hat man einen Impact für alle Mitarbeitenden und Führungskräfte, also eine ganz wichtige Klientel aus Sicht von HR. Und die Damen und Herren wollen sicherlich abgeholt werden und auch zum richtigen Zeitpunkt sollte die Kommunikation erfolgen. Also das ist auch ein Thema, wo ich Ihnen ans Herzen legen möchte, dass man dieses ganze Projekt flankierend mit einem Change Management begleitet und sich Gedanken darüber macht, welche Stakeholder müssen wann wie informiert werden.
Wunderbar, danke dir für den Überblick. Es sind aber tatsächlich einige Stolpersteine, die da auf einen kommen können.
Ja, Tatsache. Und über den einen oder anderen ist man auch dann schon gestolpert, ja.
Ich glaube, da wird es an der Stelle vielleicht jetzt tatsächlich Sinn machen, dass du nochmal deiner Meinung nach die wichtigsten Schritte und Überlegungen aufzeigst bei der Migration auf H4S4. Kannst du hier Best-Practice-Beispiele aus der Beratungspraxis teilen? Du hattest unser P78-Vorgehen erwähnt. Gegebenenfalls kannst du da einfach nochmal ein bisschen detailliertere Einblicke geben.
Kann ich gerne machen. Also das ist jetzt auch letztendlich keine Rocket Science. Wir haben ein solches Vorhaben in 4 Projektphasen unterteilt. Die erste Projektphase bzw. die Phase 0 ist eben das Thema HIT Transformation Roadmap und das wäre aus meiner Sicht eine vorgelagerte Aktivität, die erfolgt sein muss. Denn wenn ich nicht weiß, wo die Reise hingehen soll, dann kann ich auch nicht den richtigen Weg beschreiten und das wäre sozusagen die Grundvoraussetzung. Ja, dann kommt die Phase 1, das ist eben diese Pre-Study oder Vorstudie, die letztendlich nichts anderes als Zielsetzung hat, um den Elefanten in verdaubare Häppchen zu zerteilen. Das heißt, man guckt sich an, welche Arbeitspakete habe ich denn? Habe ich jetzt schon einige Male erwähnt, also das Thema HANA Datenbank Umstellung ist das eine, die eigene Codeline HANA Datenbank ready zu machen, ist das andere Thema und auch die Simplifizierungsobjekte, aber natürlich auch viel mehr. Es gibt Neuerungen, also neue Funktionalitäten, die sollen vielleicht auch im Zuge des H4S4-Projektes aktiviert werden und demzufolge handelt es sich dann nicht nur um eine reine technische Migration, sondern auch eine funktionale Anpassung. Die nächste Phase ist dann die HANA-Datenbank-Thematik. Also das umfasst eben die Anpassung des eigenen Quellcodes. Also erstmal die Analyse des eigenen Quellcodes, dann die Anpassung des eigenen Quellcodes und dann letztendlich auch die Umstellung der Datenbanktechnologie von einer relationalen Datenbank auf die HANA-Datenbank-Technologie. Und das kann auch wohlgemerkt im Zeitverlauf eine vorgezogene Aktivität sein. Dann viele unserer Kunden entzehren das Gesamtvorhaben und reduzieren damit auch die Komplexität, indem sie diese HANA-Datenbank-Upgrade-Aktivität vorgelagert umsetzen. Ja, da gibt es Vor- und Nachteile dafür. Aus meiner Sicht spricht viel dafür, dass man das vorzieht und somit das Gesamtvorhaben eben in logische Einheiten zerteilt, um sich dann parallel oder im nächsten Schritt den funktionalen Lücken zuzuwenden. Wenn man denn solche hat, ja, vielleicht gehören Sie ja zu den SAP-Anwenderunternehmen, die sich im Zeitverlauf intensiv mit der Lösung beschäftigt haben und diese aktiv weiterentwickelt haben und vielleicht haben Sie auch gar keine Simplifizierungsobjekte. Das ist eben genau der Gegenstand der Vorstudie, das herauszuarbeiten. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass teilweise SAP-Anwenderunternehmen Funktionalitäten einsetzen aus der Historie heraus und es vielleicht auch gar nicht mehr wissen. Auch das hatten wir schon. Um ein Beispiel zu nennen, SAP HCM-Prozesse und Formulare ist jetzt nicht wirklich betroffen von den Simplifizierungen, aber das ist eine Prozessengine, die hier und da der Kunde einsetzt, ohne es zu wissen, dass das technisch unter der Motorhaube auch aktiv läuft. Also das wäre jetzt nochmal so ein Beispiel. Das kann natürlich auch in anderen Bereichen dann zutreffen. So, und dann kommt letztlich die Phase 4, das ist die H4S4 Migration, nachdem man die Simplifizierungsobjekte mit entsprechenden Nachfolglösungen ersetzt hat, geht es darum, die eigentliche produktive Umsetzung, Migration vom SAP HCM-System durchzuführen. Und das geht natürlich einher mit einer geplanten Downtime und einem strukturierten Cut-Over-Plan, der das Ganze dann auch so engmaschig aufplant, dass man im besten Falle in einem Wochenende oder verlängerten Wochenende das Ganze auch wirklich produktiv umsetzen kann.
Sehr wichtiges und spannendes Vorgehen, Michael, das mich natürlich jetzt gleich auf einige weitere Fragen bringt. Du hast jetzt mehrfach betont die Bedeutung einer klaren HR-IT-Roadmap. Wie hilft denn die Erstellung einer solchen Roadmap dabei, dann die Migration im Endeffekt auch erfolgreich zu steuern?
Ja, Sabrina, an der Stelle möchte ich gerne Aristoteles zitieren mit: Wir können den Wind nicht ändern, aber die Segel richtig setzen. Ein ganz passender Spruch oder Zitat, wie ich finde.
Das ist schön gesagt, ja.
Übertragen auf unser Business bedeutet das, dass Unternehmen sich darüber im Klaren sein müssen, welche Prozessunterstützung benötigt wird und wie diese mit IT-Systemen bedient werden kann. Ich sage auch immer Bebauungsplan in Anlehnung an den Hausbau dazu oder vielleicht auch Renovierung oder Kernsanierung im Falle von H4, S4, wie auch immer. Denn wenn ich ein Haus errichten möchte, muss ich im ersten Schritt ein Fundament gießen, bevor ich dann im Dachgeschoss ein Fenster einsetzen kann. Und so ähnlich stellt sich das meines Erachtens auch hier dar. Letztendlich ist ein solches vorausschauendes Handeln ganz wichtig, um im HR-IT-Umfeld nicht kurzfristig in eine fehlende Prozessunterstützung zu stolpern oder in technische Restriktionen hineinzufallen. Und deswegen meine Empfehlung ganz klar, immer wieder eine passende HR-IT-Roadmap zu entwickeln.
Dann lass uns doch nochmal auf den zweiten Punkt schauen, den du auch sehr betont hast, die H4S4 Pre-Study, die ja auch ein sehr essentieller Baustein sozusagen ist. Welche konkreten Erkenntnisse können Unternehmen durch eine solche Vorstudie gewinnen und warum ist sie denn auch so wichtig für eine erfolgreiche Migration?
Eine H4S4 Pre-Study oder Vorstudie ist meines Erachtens deswegen so sinnvoll, weil SAP HCM-Systeme oftmals über Jahrzehnte gereift sind. Das heißt, ganze Generationen von Modulbetreuern, Inhouse-Consultants, externen Mitarbeitenden, Anwendungsentwicklern haben sich da verewigt und ja, der ein oder andere Fachexperte oder Fachexpertin ist vielleicht auch schon in Ruhestand gegangen. Will heißen, meiner Erfahrung nach sind nicht immer alle implementierten Prozesse ausreichend dokumentiert worden in der Vergangenheit. So, und das führt dazu, dass man nicht immer, ja, also jeder Kunde ist da anders, aber nicht immer einen vollumfänglichen Plan über sein System hat und weiß, was dort letztendlich wirklich tickt. Und wenn man sich auch das Thema Schnittstellen, um mal ein Thema rauszugreifen, anguckt, hier hat man oftmals mehrere hunderte von Schnittstellen, interne Schnittstellen, Satellitensysteme, Behörden, die angebunden wurden, Subsysteme, aller Zeiterfassungssystem und. Und all das muss auf dem Punkt im Rahmen einer H4S4-Migration umgestellt und ready gemacht werden. Und demzufolge braucht es oftmals eine sehr valide Analyse zu Projektbeginn oder eben vorgelagert in einer solchen Vorstudie. Und deswegen auch die Empfehlung, ein solches Vorhaben immer mit einer entsprechenden Vorstudie starten zu lassen.
Ja.
Ich habe es schon mehrfach erwähnt, auch nochmal hier an dieser Stelle, die Simplifizierungsobjekte meiner Meinung nach der Aufwandstreiber oder kann der Aufwandstreiber sein in einer H4S4-Migration. Das sollte auf jeden Fall ein wichtiger Bestandteil der Vorstudie sein. Und wenn man dann über solche Simplifizierungsobjekte stolpert, dann braucht es natürlich auch einen Plan, wie man die Nachfolgelösung ausgestaltet. Und ja, ich habe es ja jetzt gerade erwähnt, ein Kunde zum Beispiel hat sich für SAP SuccessFactors Recruiting entschieden. Man muss halt gucken, wie kriegt man denn die funktionale Anforderung abgedeckt? Und im Zweifel muss eine Softwarelösung erst beschafft werden. Das dauert. Und all diese Handlungsstränge, diese Teilprojekte oder Workstreams müssen dann eben in einer Projektplanung im Sinne eines kritischen Pfades zum Go-Live hin abgeschlossen sein.
Welche technischen Voraussetzungen müssen denn Unternehmen erfüllen, um auf H4S4 zu migrieren? Und hast du da für unsere Hörerinnen gegebenenfalls Tipps, wie Unternehmen ihre Systeme optimal auf die Migration vorbereiten können? Und natürlich das Spannendste, was wir natürlich sowieso immer gefragt werden, ist, wie aufwendig ist denn immer in der Regel dieser gesamte Prozess im Allgemeinen?
Ja, das sind viele Fragen. Wichtigste technische Voraussetzung ist die HANA-Datenbanktechnologie. Und diese ist wirklich eine technische, zwingende Voraussetzung. Ich hatte auch erwähnt, dass es sich anbietet, das Ganze vielleicht in einem vorgelagerten Projekt zu bearbeiten, um das Gesamtvorhaben zu entzehren. Lässt sich aber auch in einem Aufwasch machen, je nachdem, wie der Kunde da vorgehen möchte an der Stelle. Letztendlich haben wir hier auch ein kleines Phasenmodell entwickelt. Und der wichtigste Aspekt ist erstmal, die HANA Readiness herzustellen. Damit meinen wir die eigene Codeline, also alle kundeneigenen Objekte, die im Laufe der Jahrzehnte eben entwickelt wurden, auf die HANA Datenbanktechnologie umzustellen. Und jeder Kunde ist anders, jede Ausgangssituation ist anders. Dementsprechend kann auch hier der Aufwand von 0 bis mehrere hundert Manntage gehen. Alles ist da denkbar. In der Regel sind das aber Tatsache nicht die Aufwandstreiber. Schlechthin, da sind die Simplifizierungsobjekte ein anderes Kaliber. Aber das lässt sich jetzt eben nicht so pauschal beantworten. Neben dem Thema HANA Readiness wäre auch immer meine Empfehlung, die HANA Awareness in der Organisation herzustellen. Denn wenn das SAP-Anwenderunternehmen hier eigene interne Entwicklerressourcen hat, und da gibt es ja einige, hier im Dachraum insbesondere, dann braucht es hier auch eine Art Schulung oder Training dieser Ressourcen. Denn es bringt nichts, wenn ich meinen Quellcode zu einem Stichtag umstelle und HANA Datenbank ready mache und auf der anderen Seite wird nach wie vor Quellcode erzeugt im Tagesgeschäft, der dann wiederum ja nicht ready ist und demzufolge dann im zweiten Schritt nochmal nachträglich bearbeitet werden muss. Auch hier gibt es Konzepte, die es möglich machen, dass diese Awareness auch, sage ich mal, im laufenden Geschäft, im Tagesgeschäft sukzessive umgesetzt werden kann. Also das eine ist das Thema Schulung. Es gibt aber auch entsprechende Mechanismen, also Stichwort Code Inspector, sodass beispielsweise, wenn ein bestehendes Programm, ein Standardprogramm angepasst wird, weil irgendeine produktive Anpassung erforderlich wird oder eine Weiterentwicklung, ein Change Request eingearbeitet wird, dass gleichzeitig auch die HANA Readiness in diesen Code einzuarbeiten ist. Und somit kann man eine gewisse Teilmenge der Objekte auch ja flankierend zum Tagesgeschäft abarbeiten. Und ein Aspekt, den ich jetzt noch nicht angesprochen habe, ist das Thema HANA Optimization. Denn mit der HANA Datenbank-Technologie kommen nochmal neue Möglichkeiten mit Blick auf eine Performance- oder Laufzeitverbesserung daher. Das heißt, man kann, wenn man das möchte, laufzeitkritische Programme und Entwicklungen auch unter HANA Datenbank nochmal optimieren und wesentlich beschleunigen, insbesondere im Bereich von Reporting und auch hier nochmal so vielleicht Führungskräfte-Reporting. Da haben wir schon mehrfach über die Optimierung eine wesentliche Beschleunigung der Entwicklungen herbeiführen können, was natürlich dann auch ein Mehrwert für die Organisation und die Endanwenderinnen und Endanwender darstellt.
Und welche Empfehlungen kannst du dann direkt aus der Praxis hinsichtlich der Datenbankmigration geben?
Also in der Regel organisieren wir das so, dass wir den Custom Code erstmal versuchen zu reduzieren. Also die Gesamtmenge der anzupassenden Objekte reduzieren. Oftmals hat nämlich ein Kunde Programme irgendwann im Zeitverlauf entwickelt, die vielleicht einmalige Migrationsprojekte waren oder ähnliches und gar nicht mehr produktiv genutzt werden. Ja, viele Kunden haben auch eigene Lösungen geschaffen, um eben so welche veralteten Objekte irgendwann zu deaktivieren und haben hier auch entsprechende Richtlinien entwickelt. Also meine erste Empfehlung wäre hier, die wirklich relevante Menge an Custom Code und Objekten herauszufiltern. Beispielsweise mit dem ABAP Aufrufmonitor, Transaktion SCMON, kann man so etwas tun, wenn man den einschaltet über, ja, ich sage jetzt mal 12, 13 Monate, wenn man so viel Vorlaufzeit hat, dann kann man schon sehr gut herausarbeiten, welche Objekte denn auch wirklich noch genutzt werden. Und alles, was nicht genutzt wird, muss ich natürlich auch nicht auf die HANA Datenbank umstellen und anpassen, was natürlich hier schon mal den Aufwand reduziert. Ich habe vorhin die SAP S4 Readiness Check erwähnt und es gibt auch entsprechende Standardwerkzeuge wie etwa das ABAP Test Cockpit oder den Code Inspector, die Prüfvarianten zur Verfügung stellen, mit denen man dann wiederum die ja den Code, die Codestrecken im Detail analysieren kann. Auch das ist alles dokumentiert von der SAP in den entsprechenden Notes. Also FunctionalDB, FunctionalDB Edition und PerformanceDB, das sind so die Prüfvarianten, die ich Ihnen hier empfehlen kann. Und da putzen dann am Ende des Tages entsprechende Code-Findings raus mit unterschiedlichen Prioritäten. Und die Findings mit Prio 1 und 2, das wäre das Minimum, was ich Ihnen nahelegen wollen würde, diese dann auch entsprechend auf HANA-Datenbank anzupassen. Da gibt es auch nette Features der SAP. Ein Beispiel ist das Thema Quick Fixes. Das ist ein Eclipse-basiertes Tool, mit dem man dann halbautomatisch diese Anpassungen vornehmen lassen kann. Kann man sich so vorstellen, dass man hier wirklich mit einfachen Klicks die entsprechenden Code-Anpassungen umsetzen kann, was natürlich den Entwicklungsaufwand ja signifikant reduziert. Und Tatsache, unserer Erfahrung nach, lassen sich hier 60%, 70%, 80% vielleicht der Gesamtmenge sehr einfach umstellen. Und wie so ist, Pareto, die letzten 20% sind dann immer die Aufwandstreiber, aber ein Großteil des Codes lässt sich hier auf diesem Weg mit diesem Tool sehr elegant umsetzen. Und auch nochmal hier die Awareness der internen Entwicklerressourcen, hatte ich schon erwähnt. Ein wichtiger Aspekt, dass man hier nicht parallel noch weiter Code erzeugt, der dann eben nicht ready ist und zu gegebener Zeit dann nochmals umgestellt werden muss. Das wäre wichtig. Und last but not least, eine letzte Anmerkung. Das sind die sogenannten Third-Party-Lösungen, die Add-ons von SAP-Partnerunternehmen, so wie wir. Denn hier sind oftmals viele in Verwendung. Ja, so die Klassiker sind etwa der Ingentis Org Manager oder Klon und Test von Accenture, um mal zwei Beispiele zu nennen. Diese müssen natürlich auch zu gegebener Zeit an der Datenbank ready gemacht sein. Und die Hersteller haben das alle auf dem Schirm, meiner Erfahrung nach. Man muss halt nur prüfen, ob man die richtigen Softwareversionen auch schon eingespielt hat und diese auch aktiv betreibt. Also insofern mein Tipp, gucken Sie auch mal auf sämtliche Add-ons, die Sie so nutzen im SAP HCM.
Das sind einige hilfreiche Erfahrungswerte für unsere Hörer und Hörerinnen. Ja, wir neigen uns schon langsam dem Ende des Podcasts. Daher würde ich jetzt sagen, lass uns doch nochmal abschließend kurz zusammenfassen. Was sind denn aus deiner Sicht jetzt die wichtigsten Lessons learned mit H4S4-Migrationen und welche Empfehlungen würdest du Unternehmen geben, die vor diesem Schritt stehen?
Um das nochmal ganz kurz zu wiederholen, quasi als Wrap-up. Thema Vorstudie, HR, IT Transformation Roadmap, ganz wichtiger Aspekt meines Erachtens. Dann würde ich jedem empfehlen, die Simplifizierungen ernst zu nehmen, denn hier kann der Aufwand drinstecken von H4S4-Migrationen. Ich würde aber auch empfehlen, neue Funktionen im Standard zu prüfen und zu gegebener Zeit dann auch zu implementieren. Denn es gibt hier Mehrwerte, die im Sinne von Low-Hanging Fruits dann vielleicht auch in diesem entsprechenden Migrationsprogramm mit implementiert werden können. Was ich zwar jetzt noch nicht angesprochen habe, aber was ich nochmal aufgreifen wollen würde, ist, dass auch ein sehr detaillierter Cut-Over-Plan helfen kann. Das ist auch keine große neue Erkenntnis, aber immer wieder werde ich darin bestätigt, dass man dann eben die Downtime, die es geben wird, dass man das auf ein Minimum reduziert, indem man wirklich alle Aktivitäten, die dann an diesem Wochenende beispielsweise notwendig werden, orchestriert und wirklich mit zuständigen Bearbeiter und benötigter Zeit eben herunterschreibt und das dann auch strukturiert abarbeitet. Und vielleicht noch ein letzter Punkt, der mir jetzt so ein bisschen aus der Praxis heraus einfällt, ist das Thema Sandbox-System. Ich würde auch empfehlen, in dem Projektplan, in dem Migrationsprojekt ganz klar zu üben und hier ein spezielles Sandbox-System, also eine spezielle Projektumgebung zu schaffen, auf der man dieses Thema H4S4-Migration ein-, zwei- oder dreimal durchläuft, einfach um Erfahrungen aufzubauen, auch für Programmlaufzeiten, einfach um das Ganze nochmal zu erproben, das ganze Verfahren, um dann auch mit möglichst wenig bis null Fehlern in die Produktion zu gehen.
Das ist doch nochmal eine klasse Zusammenfassung für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Und dann sind wir leider, muss ich fast sagen, schon am Ende unserer heutigen Sonderfolge. Vielen, vielen Dank dir nochmal, Michael, für deine wertvollen Einblicke. Ich bin mir ganz sicher, dass da sehr viel wertvoller Input dabei war für unsere Hörer und Hörerinnen und dass sie bestimmt einige Tipps mitnehmen konnten. Und ja, wir freuen uns natürlich auch über Feedback, Rückfragen und Co. Einfach jederzeit auf uns zukommen. Und dann würde ich dir nochmal das letzte Wort zur Verabschiedung übergeben.
Vielen Dank auch nochmal von meiner Seite und danke, dass du mir heute als Interviewpartner zur Verfügung gestanden hast. Ich hoffe, ich habe mich nicht zu sehr in den Details verloren. Man merkt, das Thema treibt mich um und ja, wir haben da wirklich auch schon jetzt viele Erfahrungen sammeln können. Also insofern auch von meiner Seite das Angebot, wenn Sie Fragen haben, kommen Sie gerne jederzeit auf uns zu.
Hat Ihnen HR-IT-Talk gefallen? Dann bewerten Sie uns auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl und teilen Sie diese Folge mit Ihren Kolleginnen und Kollegen. Themenvorschläge für künftige Episoden gerne per Mail an podcast@projekt0708.com.